Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht.
Die hören Sexologie, Wissen macht Lust, Folge 26. Ich bin Caro und etwas kann ich euch versprechen. Die heutige Folge wird richtig lehrreich. Und zwar für alle Menschen. Es geht ums Thema Bindungsstile und wie sie sich auf Beziehungen und auf Sexualität auswirken. Und mit mir diskutiert meine Fellow-Sexologin und Mitpraxisgründerin Melina.
Guck mal.
Hallo du.
Hey, wir schaffen es jedes Mal, uns neue Namen zu geben.
Aber genau.
Sehr schön. Ich bin auch schon gespannt, was wir über unsere Beziehung lernen werden, Caro.
Mhm. Ja, ich gehe. Und ob man plötzlich denkt, scheiße, Mann, das bin ja ich.
Sicher, sehr, sehr sicher.
Mir würde als erstes interessieren, wenn wir schon beim Thema Beziehungen sind, wann hast du eigentlich so die erste Freundin gehabt? Wie ist das gewesen?
Ich dachte damals, das war mein erster Freund.
Aber es hast du nur da gedacht, oder was?
Nee, ich glaube, er dachte das auch. Aber weißt du, ich habe jetzt so noch drüber nachgedacht, im Kindergarten oder in der Grundschule, da war ich schon noch immer verliebt, aber man war nicht so. Also ich würde sagen, ich war so 13 Jahre alt. Und ja, wir haben uns weder bei mir zu Hause getroffen, noch bei ihm zu Hause, sondern man hat sich heimlich
beim Weiher
am Sportplatz getroffen. Ja, und es war ganz, ganz schön. Ich war ganz unsterblich verliebt.
Was hätte der Dad gemacht?
Uns unterhalten.
Also nicht küssen und ein bisschen fummeln oder so?
Ja, ein bisschen rumgeknutscht haben wir schon auch, ja.
Das so.
Also war total super, weil der hatte auch einen Roller und dann ist man mit dem Roller, gedrosselt wohlgemerkt, oder?
Mhm, natürlich.
Ist man mit dem gedrosselten Roller durch die Winternacht gefahren und saß dann wirklich in der Eiseskälte am Sportplatz.
Aber ich stelle es mir jetzt so schön vor, so ein Gefühl von Freiheit wahrscheinlich in dem Alter, oder?
Ja, ich fand es ganz, ganz großartig. Ja, wirklich.
Ja, Freiheit wird uns auch heute immer wieder begleiten als Thema. Und jetzt schauen wir zuerst mal, was wir so konkret machen. Wir klären zuerst mal, was Bindungsstile sind und welche verschiedenen Arten das es gibt. Dann tauchen wir noch ein bisschen tiefer ein und schauen, wie sich Bindungsstile zeigen, also sei es beim Dating, beim Sex und in Beziehungen. Und wir schauen an, wie sich das Ganze auch beim Thema Orgasmus vortäuschen zeigt.
Interessant, da freue ich mich schon drauf.
Interessant, ne?
Ja.
Und vorab ist mir noch wichtig, ein Disclaimer zu machen. Und zwar, Bindungstheorie dient nicht dazu, Menschen in richtige oder falsche Bindungsstile einzuteilen. Stattdessen hilft sie Menschen und ihre Verhaltensweise und ihre Schutzstrategien ein bisschen besser zu verstehen. Und Punkt 2, wir pauschalisieren und kategorisieren heute, weil das bringt das Thema halt so mit sich. Und das wird Menschen und ihre Biografie und ihre Psychologie nie gerecht. Also es ist nie einfach schwarz-weiß. Aussagen zu Menschen und ihren Bindungsstilen sind also als Richtwert zu verstehen.
Ja, und ich bin froh und freudig darüber, dass du es gesagt hast. Mir ist gerade eine Geschichte eingefallen in meinem vor vielen, vielen, vielen Jahren mittlerweile in meinem Bachelorstudium hatten wir natürlich auch immer so das Thema Typen oder Stile. Und wir hatten eine Dozentin, die hat ungeniert immer von Typen gesprochen. Also jetzt in dem Falle wären es Bindungstypen. Und dann hatten wir einen anderen Dozenten, der gesagt hat, also der auch über sie geschimpft hat, so spinnt die, man kann das auch nicht Typen nennen, das sind Stile. Und also der so sehr dahinter war, dass es wirklich Tendenzen sind oder Präferenzen. Das ist eigentlich auch noch ein schönes Wort. Welche Art präferiere ich und wovon habe ich am meisten, weil es einfach keine Schubladen sind. Und dennoch ist es viel leichter bei einer Erklärung, wie wir es jetzt heute machen, dass man auch von Kategorien spricht, um so die Differenzen besser rauszuarbeiten.
Mhm, ganz genau. Also, anxious, avoidant, sicher, wer viel auf TikTok oder Instagram unterwegs ist, hat wahrscheinlich die Begriffe schon mal gehört. Und andere runzeln jetzt vielleicht die Stirn. Hä, was ist das? Das sind Begriffe für die sogenannten Attachment Styles oder auf Deutsch Bindungsstile. Und auf Social Media ist es ein Trend, den eigenen Bindungsstil zu analysieren und sich in Kategorien zu stecken. Die wissenschaftliche Basis für die Bindungsstile ist die sogenannte Bindungstheorie, die von John Bowlby, einem britischen Kinderarzt und Psychoanalytiker, entwickelt worden ist. Seiner Theorie nach haben Menschen ein grundlegendes Bedürfnis nach emotionaler Verbundenheit und Sicherheit, das sich in der frühen Kindheit entwickelt. Und das macht schon nur evolutionär gesehen sehr viel Sinn, wo wenn wir auf die Welt kommen, sind wir sehr vulnerabel und ganz ehrlich, wir können einfach nichts. Ja. Und wir sind darauf angewiesen, dass man sich um uns kümmert. Also so Punkt 1 aus der Theorie, wir alle brauchen Bindungen in unserem Leben.
Ja.
Dann Punkt 2, aus dem Bindungswunsch und aus den Erfahrungen, ob und wie der Bindungswunsch erfüllt wird, entwickeln sich Bindungsstile. Also das Kind, je nach Art und Weise, wie Eltern oder Bezugspersonen in den ersten paar Lebensjahren auf ihre Bedürfnisse reagieren oder eben nicht, prägt Erwartungen an spätere Beziehungen. Vor allem in Bezug auf Nähe, Distanz, Vertrauen und Intimität. Der Bindungsstil beeinflusst also, wie du mit Konflikten umgehst, wie du Liebe zeigst und wie du Nähe und Distanz in Beziehungen erlebst. Und es prägt auch, welche Rolle Sexualität in deinem Leben spielt. Und genau deshalb reden wir ja heute auch über das.
Wunderschön. Dazu noch eine kleine Anmerkung. Es ist auch so, wenn Babys null Bindung erfahren und null Körperkontakt, würden sie sterben. Mhm. Also so abhängig sind wir von Bindung und körperlicher Intimität.
Das macht es irgendwie auch nochmal mega deutlich, oder?
Ja, und ich denke, dass viele unterschätzen, also die, die sich jetzt nicht so mit ihrer Kindheit auseinandersetzen, was für einen riesen Einfluss die Erziehung oder die Art und Weise, wie die Eltern oder die nächsten Bezugspersonen mit einem umgegangen sind, in den Anfangsjahren oder Kindheitsjahren, dass es so viel definiert, wie wir heute sind.
Ich habe in der Vorbereitung mit vielen darüber geredet und dann ist so oft gehört, eben so, meine Kindheit war mega schön gewesen. Weißt, ich bin da gar nicht betroffen. Mhm. Und da möchte ich auch einfach zuerst mal sagen, es geht ja auch gar nicht um gut oder schlecht, betroffen oder nicht betroffen, schön oder unschön. Und was ich auch wichtig finde an dieser Stelle, ist, dass ich Studien gefunden habe, die zeigen, dass etwa die Hälfte der Menschen einen unsicheren Bindungsstil haben. Mhm. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man selber oder der Partner, Partnerin, Kollege, Kollegin unsicher gebunden ist, ist einfach gross.
Ja.
Und was das genau heisst, über das werden wir noch reden. Ich werde zuerst mal mit dir über das berühmte Studiendesign reden, wie man das untersucht hat.
Mhm.
Du weißt, glaube ich, auf was ich raus will.
Du willst Mary Ainsworth.
Genau. Magst du mal ein bisschen erzählen?
Ja, ich erzähle gerne, was ich noch weiß. Vielleicht musst du ergänzen oder richtigstellen. Mhm. Das war eine Studie, die Strange Situation genannt wurde, oder ein Experiment, das Strange Situation genannt wurde. Mhm. Und da wurde die Bindungssicherheit von Kleinkindern untersucht. Die waren zwischen 9 und 18 Monaten alt. Und da ging es um deren Bindung und wie sicher die ist. Ich meine wirklich nur mit den Müttern.
Ja.
Und Ziel war es, die Natur und Qualität von Bindung zu erfassen. Und als Resultat hat dann Ainsworth drei primäre Bindungsstile identifiziert, die du gerade schon genannt hast, sicher, unsicher, vermeidend und unsicher, ambivalent. Später wurde dann noch ein vierter hinzugefügt, desorganisiert. Mhm. Und was da lustig, spannend oder auch zu kritisieren war, war das Studiendesign. Also es gab eine sehr künstliche Atmosphäre von einem Raum, der unter Videobeobachtung stand und ich glaube sogar eine...
Er hat so eine Spiegelwand hätte gehabt.
So ein Spiegelfenster, genau. Und dann hat man da die Kleinkinder reingesetzt. Da waren ganz viele Spielsachen drin. Und dann wurden, ich meine, in sehr, sehr vielen Schritten gab es so neue Situationen. Also erst geht die Mutter mit dem Kind rein, dann wird geguckt, was macht das Kind. Dann kommt irgendwie noch eine fremde Person rein, dann geht die fremde Person wieder raus, dann geht die Mutter raus. Und es wird halt jedes Mal in jedem Schritt geguckt, wie reagiert das Kind? Oder ist es traurig, weint es? Wie ist die Versöhnung, wenn die Mutter wieder da ist? Und davon hat man abgeleitet, ist das Kind sicher gebunden oder eben unsicher oder vermeidend. Und was da so zu kritisieren ist, ist sicherlich dieses künstliche Umfeld und dass man die Kinder unter mega Stress gesetzt hat, aber das ist nicht unüblich gewesen für die Zeit bei Experimenten, also das ist ethisch so, na, man weiß es nicht. Mhm.
Du hast ja jetzt auch schon die verschiedenen Bindungsstile angesprochen und ich würde da noch gerne so ein bisschen tiefer eintauchen, weil das für viele immer noch so ein bisschen fachchinesisch ist, allenfalls. Mhm. Und ich würde jetzt mal so die verschiedenen Typen von Bindungsstilen nennen und du kannst mir einfach mal sagen, was dir so in Sinn kommt, weißt, was die so ausmachen. Mhm. Also, der wäre der erste, der sichere Bindungsstil.
Also, beim sicheren Bindungsstil ist es so, dass, wie das Wort schon sagt, ist das Kind und auch später die erwachsene Person fühlen sich sicher. Das heißt, es ist eine Bindung da, es ist Vertrauen da und es ist das Vertrauen auch da, wenn die Person nicht anwesend ist. Also kann, wenn wir jetzt wieder an das Experiment denken und die Mutter ist weg, dann kann das Kind auch spielen und kann sich auch beschäftigen, weil es irgendwie das Vertrauen hat, das Urvertrauen, mit mir wird nichts passieren. Mhm. Und wenn dann die Mutter wieder zurückkommt, dann gibt's, glaube ich, in den meisten Fällen schon auch Tränen, aber mehr so aus... Man freut sich jetzt auch, dass die Mutter wieder zurück ist und wieder eine Vereinigung da ist.
Und es kann sich auch schnell beruhigen, oder?
Es kann sich schnell beruhigen, genau. Es wird dann durch Körperkontakt vor allem beruhigt. Und bei Erwachsenen ist es ähnlich. Also man hat ein Paar, wo beide nicht so symbiotisch miteinander leben, sondern beide haben eine gewisse Autonomie. Man weiß auch nicht ständig, wo die andere Person ist und das sorgt nicht für Bauchschmerzen oder für physischen Stress oder für Gedankenkarussellen, sondern das ist okay. Und dann ist man sehr glücklich und happy, wenn man wieder zusammen ist. Aber es ist keine, die Separation ist keine Gefahr.
Yes, genau. Also Zwing lehrt, vertrauensvolle Beziehungen zu anderen aufzubauen, eben, sei es zu der Mutter, aber eben auch zu anderen Personen. Also, denke jetzt zum Beispiel auch an, keine Ahnung, andere Familienmitglieder oder jemand aus der Kita, der den Tag mit ihnen verbringt. Also, es erlebt verlässliche und liebevolle Beziehungen und es hat auch gelernt, dass es anderen kann vertrauen und dass es selber auch liebenswert ist. Und als erwachsener Mensch, wie du schon gesagt hast, es fühlt sich wohl in Beziehungen, ist offen für Nähe, ist aber auch in der Lage, unabhängig zu sein und sich abzugrenzen, nimmt auch klar so die eigenen Bedürfnisse wahr und hat einen guten Zugang zu den eigenen Emotionen und führt eben Beziehungen. Ich finde, das ist ein mega wichtiger Punkt, eben, wie du auch schon angesprochen hast, so im Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz. Also es fühlt sich auch so alleine und in der Autonomie sicher.
Ja.
Dann kommen wir zum zweiten Bindungsstil, das ist der ängstlich ambivalente und auf Englisch anxious.
Menschen mit einem ängstlich ambivalenten Bindungsstil fühlen sich recht abhängig von einer anderen Person. Und da ist oft ein Zeichen die Verlustangst, also Abwesenheit von Bezugspersonen oder dann Partner, Partnerin. Kann als extrem belastend wahrgenommen werden. Das Stresslevel steigt extrem. Schon allein wahrscheinlich, wenn Partner, Partnerin plant zu gehen, dann geht direkt das Programm los. Mhm. Und die Menschen haben auch Mühe, so allein zu sein, weil sie oft allein sein mit Einsamkeit nicht, also verbinden oder in einen Topf schmeißen. Und die Person sind auch der Überzeugung, dass sie ohne die Bezugsperson nicht 100% glücklich sein können. Also es braucht die andere Person, um ausgeglichen zu sein. Mhm. Genau. Und die, ich glaube, die projizieren auch viel so nicht Vertrauen, eine Unzuverlässigkeit, Unvorhersehbarkeit in die andere Person rein. Ja, und klammern und agieren aus Angst.
Genau. Und da hat das Kind auch gelernt, dass es keinen Einfluss auf das Verhalten von anderen hat. Also das finde ich auch noch spannend, oder dass das oft auch so ein Gefühl von Ohnmacht ist und ausgeliefert sein. Und der Stil entsteht aber oft, wenn Bezugspersonen in der Kindheit mal sehr liebevoll sind und mal abweisend. Ja. Also dass es wirklich so, dass so ein bisschen Unberechenbare zu dem führt. Und Menschen mit dem, also erwachsene Menschen mit dem Stil suchen oft intensiv nach Nähe und Bestätigung und haben gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, eine grosse Angst vor Zurückweisung und vor dem Verlassenwerden. Und sie können sich schnell unsicher fühlen, neigen zu Eifersucht und hängen oft stark eben an ihren Partner, Partnerinnen. Und das, was du auch schon angesprochen hast, mit Mühe, mit Distanz, zeigt sich oftmals auch schon bei so Verabschiedung. Also, dass schon in der Verabschiedung eigentlich wieder Stress im Körper raufgeht und dass die Momente extrem schwierig sind.
Ja. Bei dem Bindungsstil, meine ich, hat es doch auch sehr viel so mit dem Selbstwert zu tun, oder? Dass oft Glaubenssätze mitschwingen, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert, so wie ich bin, dass immer was getan werden muss oder dass immer so das selbstkritisch betrachtet wird.
Ja, das ist genau so.
Also, dass man auch keine Fehler machen darf und dafür geliebt wird, oder?
Genau. Der Selbstwert ist eigentlich bei allen unsicheren Bindungsstilen betroffen. Mhm. Da zeigt sich einfach anders. Also jetzt bei dem Ängstlichen ist es genauso, wie du gesagt hast. Beim Vermeidenden, da wo man aus Nächstes anschauen, dort ist es einfach so, dass man auch gelernt hat, man ist nicht okay, wie man ist, aber man tut sich halt wie draus rausnehmen, aus der Bindung.
Ja.
Deswegen ist es, der Kern ist eigentlich auch dort, ich bin nicht okay, wie ich bin. Und ich kann nicht in einer Bindung sein. Und es fühlt sich nicht sicher an.
Ja. Jetzt überspitzt formuliert. Oder wir machen ja jetzt, was das schon angeht. Genau.
Denke da Disclaimer. Gehen wir weiter zum vermeidenden Bindungsstil, den wir schon anteasert haben. Der heisst auf Englisch avoidant.
Mhm. Ja, ich meine mich zu erinnern, dass das oft so Kinder sind, die zwar als unabhängig wahrgenommen werden, die aber sehr bewusst sich abgrenzen. Also die können auch desinteressiert oder gleichgültig wirken. Mhm. Den Kindern wäre es jetzt zum Beispiel egal, ob die Mutter gerade da ist oder nicht. Die sind so, ist mir doch Schnuppe.
Mhm. Augenscheinlich, oder?
Ja, genau. Mhm. Ja, und wenn sie erwachsen sind, zieht sich das durch, würde ich sagen. Also ist auch, dass sie eher gleichgültig und desinteressiert wirken, als wäre ihnen egal, ob jetzt Partner, Partnerin da sind oder nicht. Wenn sie sich mit Freunden oder Familie treffen, wirken sie eher at peace oder gelöst, zufrieden.
Mhm, genau, also die Älteren sind bei dem Bindungsstil emotional oder physisch nicht verfügbar gewesen. Mhm. Und das Kind lehrt, dass es sich nicht auf andere kann verlassen kann.
Ja.
Und als erwachsener Mensch tut man da häufig auch die eigenen Gefühle unterdrücken und verlässt sich sehr fest auf sich selber. Wo nur, wenn man in der Autonomie ist, ist man sicher. Und sie vermeiden Intimität und haben Schwierigkeiten, sich emotional zu öffnen. Und in Beziehungen haben sie oft das Gefühl, sich selber zu verlieren und brauchen sehr viel Freiraum.
Und was mir noch eingefallen ist, dass so dieses Vertrauen fehlt, dass die andere Person verfügbar ist. Also man will nicht diese Variable offen halten.
Mhm. Genau.
Weil sie Angst davor haben, auf Ablehnung zu stoßen, potenziell.
Mhm.
Also ich bin lieber unabhängig und autonom, als dass ich denke, du wärst verfügbar und dann werde ich aber möglicherweise enttäuscht und dann ist es für mich ganz, ganz schlimm.
Und deswegen hat das System gelernt, ich probiere das gar nicht erst, sondern ich bleibe bei mir.
Ja.
Dann kommen wir zum letzten, Das ist der desorganisierte Bindungsstil.
Mhm. Also bei Kindern zeigt sich so, dass sie zum Beispiel bei einer Trennung von den Eltern oder von der Bezugsperson mega anfangen zu schreien und super traurig und oder wütend sind. Und wenn dann aber eine Wiedervereinigung mit der Bezugsperson kommt, dass sie sich dann entfernen. Und das ist so eine Ambivalenz oder ja, man nennt es hier desorganisiert. Dieses komm her und hab mich lieb und ich vermisse dich und gleichzeitig geh weg und ich will dich nicht. Und es ist wie so ein Magnet eigentlich, der mal sehr, sehr stark ist und dann wieder, also sehr stark in der Anziehung und dann wieder sehr stark in der Ablehnung. Also dass die Bezugsperson so fast schon eine Bedrohung darstellen kann in bestimmten Situationen und gleichzeitig vielleicht auch als je nach Situation als eine Art Rettung, also die Versöhnung und die ich brauche dich jetzt, ja.
Genau.
Wie zwei Pole.
Mhm. Das ist wirklich, also es ist eigentlich wie eine Mischung aus den beiden vorher genannten unsicheren Stilen, also ängstlich und vermeidend. Mhm. Und es entsteht häufig durch traumatische oder sehr widersprüchliche Erfahrungen in der Kindheit oder wie du es jetzt auch gerade formuliert hast. Und die Menschen wollen Nähe, aber haben gleichzeitig eben so Angst davor, dass sie eben die Leute zum Teil auch wieder wegstossen. Und ihre Beziehungen sind oft von Chaos und Konflikt geprägt. Und in der Psychologie wird auch immer wieder diskutiert, ob das nicht eher eine posttraumatische Störung ist und gar kein Bindungsstil.
Weißt du irgendwas zu der Hypothese? Das habe ich letztens gehört, dass jemand behauptet hat, dass häufig verlustängstliche Frauen an bindungsängstliche Männer geraten.
Ja, also es ist nicht so in den Geschlechtern so definiert, aber das sind zwei Bindungsstile, die sich eigentlich sehr anziehen, weil du oftmals in so einen Tanz reinkommst. Mhm. Oder von ich wette, ah, ich ziehe mich zurück, okay, dann ziehe ich mich auch zurück, aber jetzt wette ich dich wieder und dass das so never ending ist und dass das halt auch ganz viel Dopamin ausstößt oder ganz viel Adrenalin, dann die Libido wird befeuern, dass es macht, rein neurobiologisch macht es mega spannend, aber es ist emotional extrem anstrengend, aber es ist gleich eine Kombination, die sich sehr voneinander anzieht.
Und sich befeuert wahrscheinlich, oder es ist immer wieder schön Benzin ins Feuer kippen.
Ja, ganz genau.
Aber so ist es bei vielem, dass sich manche Verhaltensmuster wunderbar anziehen und für Laune sorgen.
Ja, und was da auch noch dazu kommt, ist, dass wir ja gehört haben, ängstlich gebundene Menschen haben Mühe, in der Autonomie zu sein. Und vermeidende Bindungsstile haben Mühe, in der Bindung zu sein. Und dementsprechend ist das auch das, was sie sehr anzieht an der anderen Person.
Ja.
Ah, schau mal irgendwie, wie der Mensch irgendwie in eine Bindung kann gehen und sich dort wohlfühlen kann und das sucht und genießt. Und die andere Person, ah, schau mal, wie autonom der Mensch ist und wie sicher der Mensch durchs Leben geht, alleine. Also das, was man selber nicht hat, findet man halt auch oftmals sehr, sehr spannend an der anderen Person.
Mhm. Und die Narrative machen ja oder gestalten da eine ganz, ganz andere Realität.
Mhm.
Obwohl vielleicht was anderes dahinter steckt.
Mhm.
Und auch anders wahrgenommen wird.
Und mir ist es wichtig, an dieser Stelle nochmal zu sagen, Bindungsstile, egal ob sie sicher oder unsicher sind, sind Anpassungsmechanismen auf äußere Umstände. Also es gibt keine guten oder schlechten Bindungsstile, sondern sie haben Sinn gemacht unter den Umständen, wo das Kind aufgewachsen ist. Also das Beispiel, ein vermeidender Bindungsstil von einem Kind kann sinnvoll sein, wenn keine verlässliche Bezugsperson verfügbar ist. Also es ist in dem Moment nichts anderes als eine Schutzstrategie und sollte nicht als schlecht abgestempelt werden. Und wir erinnern uns, 50% der Leute haben einen unsicheren Bindungsstil. Also sie sind entweder vermeidend, ängstlich oder desorganisiert gebunden. Und ich wollte immer wieder raten, wie die Verteilung ist.
Good luck.
Also von diesen 50%, wie viel sie ängstlich, wie viel sie vermeidend und wie viel sie desorganisiert.
Ich glaube, dass die meisten ängstlich gebunden sind. Mhm. Also von den 50% ist der Großteil ängstlich. Desorganisiert, denke ich, ist der kleinste Teil.
Also ängstlich und vermeidend ist fast gleich viel vertreten, aber es hat wirklich ein bisschen mehr vermeidende.
Okay.
Also man sagt so 20-25% sind vermeidend, 15-20% sind ängstlich und 5-10% sind desorganisiert von diesen 50.
Ich frage mich oder bin mir eigentlich sicher, dass die Zahlen massiv variieren mit der Entwicklung der Gesellschaft, oder? Mhm. Dass die Zahlen vor 20 Jahren noch völlig anders waren als vor 50 Jahren und auch in 10 Jahren oder 20 Jahren wieder ganz anders sein werden als heute.
Ja, ich habe tatsächlich Studien gefunden, die das auch belegen und dass es auch je nach Kultur sich verändert. Also,
ja, voll.
Auch, wie ist das Beziehungsbild, irgendwie, wie ist das Bild von den einzelnen Geschlechtern, was wird jetzt gerade gehypt, ist es auch so ein hyper-individueller Lebensstil, oder geht es mehr um Gemeinschaft, Partnerschaft? Das ist mega
Einfluss. Hat alles einen Einfluss, oder? Oder welche Erziehungsmethoden gerade im Trend sind, wann die Kinder in eine externe Betreuung gehen, so.
Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, Online-Dating hat dort sicher auch einen mega Einfluss.
Mhm. Ja. Jetzt würde mich, wenn ich uns zuhören täte, würde mich sehr interessieren, Caro.
Ja.
Wenn ich jetzt merke, ich bin...
Das bin ich.
Das bin ich. Mhm. Muss ich jetzt damit leben und copen? Also bleibt der Bindungsstil für immer erhalten, weil der mich so doll geprägt hat? Oder habe ich Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen?
Also ein Bindungsstil ist nicht in Stein gemeißelt.
Das ist doch schon mal eine gute Nachricht.
Das ist eine super Nachricht. Also Bindungstheorie unterstützt die Idee, dass sich Bindungsmuster über Zeit ändern können.
Ja.
Und das aufgrund von uns schon oft erwähnten Neuroplastizität vom Hirn, die uns ermöglicht, Neues zu integrieren und Altes zu überschreiben. Und es geht so, dass man sich halt bewusst mit dem eigenen Bindungsstil auseinandersetzt, dass man sich entweder Unterstützung holt dazu, ihre Eins- oder ihre Paartherapie, zum Beispiel bei uns, oder auch durch Selbstreflexion. Also es gibt da auch Möglichkeiten, einfach eigene Verhaltensmuster zu erkennen und anhand von Büchern aufzuarbeiten. Also da gibt es auch ganz, ganz tolle Bücher, die da unterstützen können, zum Beispiel von der berühmten Psychologin Stefanie Stahl. Aber das ist natürlich nur vorausgesetzt, man empfindet den eigenen Bindungsstil als belastend oder einschränkend. Also es muss jetzt nicht auf alle Fälle passieren oder man muss es auf alle Fälle machen. Mhm. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, dass positive Beziehungserfahrungen den eigenen Bindungsstil auch verändern können. Also es gibt, indem man einfach neue Erfahrungen macht und gewisse Sachen kann überschreiben.
Und der beste erste Schritt ist doch schon mal Psychoedukation, was wir jetzt gerade machen. Mal Bewusstsein schaffen für, wo bin ich denn unterwegs und habe ich allenfalls Komponenten in meinem Bindungsverhalten, die mir nicht als wohlig erscheinen und möchte ich was verändern. Und dann könnte man sich so ein Arbeitsbuch mal kaufen. Oder eben in Beratung gehen.
Ich würde sagen, wir schauen uns mal konkret an, wie sich jetzt die Bindungsstile so zeigen.
Ja.
Und zwar würde ich gerne anfangen mit Dating.
Mhm.
Und ich habe eine Studie dazu gefunden von der Arizona State University. Und bei der haben fast 300 Frauen und Männer mitgemacht, im Alter von 18 bis 35. Und die Studie hat sowohl den Bindungsstil wie auch das Datingverhalten untersucht. Was wäre denn die Guess jetzt, was bei dieser Untersuchung rausgekommen ist?
Ich würde jetzt mich mal ganz mutig aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es
gar
sich
nicht
bei allen, bei allen gezeigt hat, dass man seinen Bindungsstil auch ins Datingverhalten überträgt.
Die Kandidatin hat 100 Punkte.
Yay!
Also Menschen mit einem sicheren Bindungsstil erleben meistens positive Dating-Erfahrungen. Und zwar egal, ob sie Menschen online oder offline kennenlernen. Und auch egal, was sie auf den Plattformen oder eben im echten Leben suchen. Also sei es Casual Sex oder jemand für eine Beziehung.
Mhm.
Menschen mit einem ängstlichen Bindungsstil sind oft besonders aktiv auf Dating-Apps. Und das meistens um eine Beziehung zu finden. Und die sehr starke Nutzung von diesen Apps kann sich aber auch negativ auswirken. Besonders bei häufiger Zurückweisung, so nach einem grossen zeitlichen Aufwand, wo man auch in Dates oder ins Schreiben gesteckt hat. Und nach sexuellen Begegnungen kämpfen ängstlich gebundene Menschen oft mit negativen Gefühlen wie Schuld oder Scham.
Weil sie kein Kondom benutzt haben.
Ja. Genau. Genau wegen dem. Menschen mit einem vermeidenden Bindungsstil nutzen Dating-Apps selten und eher gezielt, also zum Beispiel für unverbindliche Treffen für Sex. Und interessanterweise fühlen sie sich nach diesen Begegnungen auch deutlich weniger oft benutzt als ängstlich gebundene Personen. Und die Psychologie dahinter ist, dass bindungsängstliche Menschen Bestätigung suchen, also oft ein negatives Selbstbild haben, wo sie nach intimen Begegnungen halt auch wieder einholt, so, hey, was habe ich gemacht und das ist doch gar nicht das, was ich will. Und vermeidende Personen hingegen möchten Nähe umgehen und schaffen Distanz, was eben oftmals sich auch schon beim Schreiben zeigt, dass sie zum Beispiel angeben, hey, ich will nichts Ernstes, ich will nur Sex. Und das sind auch eher die Personen, die dann ghosten, wenn es zu nöch wird.
Ja, ja. Und die, das ist ja auch spannend. Direkt mal den Disclaimer, ich suche nichts Ernstes und direkt schon mal den Narrativ rausschicken. Mhm. So, denk du bloß nicht, dass da jetzt mehr passiert, als das ich will. Das ist so eine Schutzstrategie, ja. Ich finde es sehr spannend. Mir gefällt auch, was so die Ergebnisse der Studie waren. Und man könnte sich ja jetzt fragen, wenn man im Dating-Game ist oder war, was erzähle ich mir denn? Oder was erzähle ich anderen Menschen, wie mein Dating so läuft? Und welche Rückschlüsse lassen sich da ziehen auf meinen Bindungsstil?
Ja, mega. Und was ich auch spannend finde, ist, dass sich unsicher gebundene Menschen, also egal ob ängstlich oder vermeidend, dass die sich wohler fühlen online zu daten, wo sie dort können angeben, was sie suchen.
Ja.
Und das gibt ihnen a sense of control.
Ja.
Also so, dass sie das nicht, wenn sie jemanden in ihrer Bar kennenlernen, irgendwie wiegen müssen, so sagen direkt, so, ich will nichts Ernstes oder ich will nur Sex oder auch, ich will eine Beziehung unbedingt. Und dass deshalb Online-Dating wie für sie die einfachere Möglichkeit ist, ihren Bindungsstil wie auch so ein bisschen, wie soll man sagen, zu untermauern. So.
Ja, ja.
Jetzt steigen wir noch ein bisschen tiefer ein und schauen uns an, wie unser Bindungsstil unser Verhalten in Beziehungen und unser Sexleben beeinflusst. Und ich habe da eine sehr überspitzte Aussage formuliert und ich würde gerne von dir wissen, was du dazu meinst.
Die Augen glitzern gerade schon wieder.
Ja. Also, du sag ich, sag mir, wie du dich bindest und ich sage dir, warum du Sex hast.
Ist für mich eine recht logische Aussage auf den ersten Blick. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber was du ja damit meinst, ist, was ist der Grund für eine Person, Sex zu haben? Und das hat in vielen Fällen viel mit Bindung zu tun. Also, wir hören es gerade auch bei Paaren, die schon länger zusammen sind, wo eine Person noch sehr viel Sex haben will und die andere nicht, aber die eben nicht so viel Verlangen hat, trotzdem Sex macht, um die Bindung aufrechtzuerhalten. Und mir fallen noch andere Beispiele aus der Praxis ein, also Paare, die kommen oder Einzelpersonen, die kommen, die bei denen das sehr gut zutreffen würde, ja. Der Grund für Sex und die Korrelation zu ihrem Bindungsverhalten.
Ja, also wie wir uns binden, beeinflusst, wie wir Sex erleben und warum wir ihn überhaupt initiieren, suchen oder eben nicht. Mhm. Also wirklich eben so, was ist unsere Motivation dazu?
Ja.
Und Menschen mit vermeidendem Bindungsstil neigen dazu, Intimität zu meiden. Also sie haben oft weniger Interesse an Sex in Beziehungen. Und ich meine eben nicht Casual Sex, wo das haben wir ja gehört, das geht meistens sehr gut, auch so in der Datingphase. Und in der Folge ziehen sie sich oft auf Ersatzhandlungen zurück, wie Selbstbefriedigung, gern mit Pornografie oder auch mit Sextoys. Oder bevorzugen Sex mit wenig Intimität. Also sei es wenig Augenkontakt, vielleicht auch Positionen, wo wenig Augenkontakt auch ermöglichen. Oder wenig Küssen, wenig Streicheln. Und dabei geht es auch oft um Druck ablassen oder Stressabbau. Und nach dem Sex wird auch schneller wieder die Distanz hergestellt. Also kein Kuscheln, alleine duschen, aus dem Zimmer gehen, die Situation auflösen.
Ja.
Und im Gegensatz dazu nutzen Menschen mit ängstlichem Bindungsstil Sex oft, um Nähe und Bestätigung in der Beziehung zu finden. Also so ihr starkes Bedürfnis nach Nähe führt dazu, dass sie ein grosses sexuelles Verlangen haben. Also scheint so eine sehr grosse Libido da zu sein. Mhm. Aber eben nicht unbedingt, weil sie den Sex geniessen, sondern weil sie sich durch das geliebt und sicher fühlen. Also es ist so ein grosser Verschmelzungswunsch da. Und dieser Wunsch kann aber auch immer wieder zu Frustration führen, gerade wenn Sex nicht so die echte emotionale Zufriedenheit oder Sicherheit bringt. Mhm. Also da denkt man auch wieder so an den Tanz zwischen vermeidend und ängstlich, wo vielleicht genau das macht, oder? Wenn eine ängstlich gebundene Person Sex hat mit jemandem, der vermeidend ist und der Mensch steht nach dem Sex auf, geht duschen, dann kann das für die ängstliche Person eben wie so die, das Nähebedürfnis, das durch Sex gesucht worden ist, wie wieder kaputt machen. Mhm.
Und richtig reinhitten, oder? Weil man direkt verlassen wird wieder.
Genau, genau. Mhm. Und was auch noch spannend ist, ist, dass ängstlich gebundene Personen, die dann ihre sichere Beziehung sind, also dann mit einem sicher gebundenen Mensch, und dann plötzlich merken, hey, ich muss gar nicht Sex haben, um das Nähegefühl zu haben, sondern ich fühle mich auch so sicher in der Bindung, dass da oftmals dann Lustlosigkeit kommt. Oder weil die Rolle vom Sex wie nicht mehr gegeben ist.
Mhm. Ja, finde ich auch logisch.
Und Menschen mit einem sicheren Bindungsstil leben Sexualität sowohl aus einem genitalen Bedürfnis heraus, wie auch aus einem emotionalen Bedürfnis. Und deshalb machen sie auch weniger negative sexuelle Erfahrungen und sie haben ein stärkeres sexuelles Selbstbewusstsein. Mm. Also der sicher gebundene Mensch weist auch die grösste sexuelle Zufriedenheit auf.
Kann ich mir auch vorstellen. Ich stelle es mir auch ruhiger vor und gesettelter im Sinne von, ich habe Vertrauen in mich und ich habe Vertrauen in meine Intuition. Und wenn ich jetzt Solo-Sex machen will, mache ich das. Und wenn ich genital fixiert bin mit der anderen Person, dann ist das gut. Und wenn ich emotional verschmelzen will, ist das gut. Mhm. Ja.
Es hat wie alles Raum, oder?
Es hat alles Raum, darf alles sein. Mhm. Und man setzt sich auch nicht so unter Druck, nur das eine oder andere zu machen.
Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man weniger näher im Kopf ist, ja, sondern auch mehr im Körper und deshalb Sexualität auch lustvoller empfunden wird.
Ja, ja, genau. Mhm. Und der, wie ich gesagt habe, der Intuition mehr folgt. Mhm. Und ich glaube, das findet man dann individuell immer lustvoller.
Mhm. Ich habe eine Studie zur sexuellen Funktionsfähigkeit bei Männern und Frauen gefunden aus dem Jahr 2015, publiziert im Journal of Sex Research. Und an dieser Studie haben 733 Personen teilgenommen und da hat man auch Geschlechtsunterschiede festgestellt. Und zwar Frauen mit vermeidendem Bindungsstil neigen dazu, Intimität zu meiden, was sowohl ihre sexuelle Erregung als auch ihre Orgasmusfähigkeit und allgemeine Zufriedenheit negativ beeinflusst. Mm. Und sie zeigen eine Tendenz zu Erotophobie.
Aha.
Also Angst vor Sexualität.
Angst vor Sexualität und Erotik.
Ja.
Oder Dinge sexualisieren.
Mhm. Denn Frauen mit einem ängstlichen Bindungsstil zeigen oft Schwierigkeiten in der sexuellen Erregung und in der Orgasmusfähigkeit. Und ihre emotionale Abhängigkeit und so die ständige Sorge und Beziehung führt auch allgemein zu einer tieferen Beziehungszufriedenheit, die sich dann auch wieder auf die Sexualität auswirkt.
Ja.
Also sie passen sich in ihrer Sexualität auch oft an und erleben deshalb die auch nicht als lustvoll.
Das sind die, die von sich sagen, oh, ich weiß doch gar nicht, was ich will und ich weiß doch gar nicht, was mir gefällt.
Genau.
Also spiele ich oder mache ich Sex nach dem Skript meines Partners.
Genau. Denn Männer mit ängstlicher Bindung berichten oft von Erektions- und Orgasmusstörungen, wo vor allem so an die Leistungsängste gekoppelt sind. Also so die Angst, ich muss den Partner, Partnerin befriedigen, wo sonst verliere ich sie oder ihn. Und dann Männer mit vermeidendem Bindungsstil zeigen weniger Funktionsstörungen. Und da ist die Hypothese, dass sie halt Sexualität getrennt von emotionaler Nähe betrachten und das deshalb auch weniger Einfluss hat auf ihre Funktionsfähigkeit.
Mhm.
Aber was auch spannend ist, das ist überhaupt nicht gekoppelt an eine höhere sexuelle Zufriedenheit. Also auch trotz, dass alles funktioniert, sind sie sexuell gleich nicht wirklich zufrieden.
Was sagt uns das?
Ja. Was war deine These?
Ich mache jetzt eine große Rolle rückwärts, aber ich finde, was es unter anderem sagt, ist, dass du auch unabhängig davon, was bei dir funktioniert und was du gelernt hast, ist Sex und Genuss dabei so vielschichtig. Und man kann ganz viel über verschiedene Kanäle gestalten. Und nur weil zum Beispiel eine Funktionsfähigkeit da ist, heißt es nicht, dass du guten Sex hast.
Ja, so der Trugschluss, den man hat.
Ja.
Oder? So viele ja auch in die Praxis kommen mit, es muss einfach wieder funktionieren. Ja,
genau. Und gerade Menschen, die chronologisch älter sind und zum Beispiel schon irgendwo in der Perimenopause sind oder der Andropause, die wissen, dass Sexualität sich verändert im Leben.
Mhm.
Und die wissen sehr gut, im besten Fall, dass auch wenn nicht alles funktioniert, dass ich ganz, ganz tollen, wunderbaren Sex haben kann. Und dass es aber viel mit Entscheidung und Neulernen und ja neugierig sein auch zu tun hat.
Wir haben ja jetzt viel von Frauen und Männern geredet und auch viel von heterosexuellen Beziehungen. Und deswegen habe ich noch eine Studie konsultiert, wo das angeschaut hat, so mit der Fragestellung, ändert sich das je nach sexueller Orientierung oder je nach Geschlechtsidentität?
Ja, sehr gut.
Eine mega spannende Fragestellung gefunden und da hat man wirklich mit fast 1000 Personen, also 955 Personen, das angeschaut und dass sie sowohl hetero- wie bisexuelle, homosexuelle Personen dabei waren und eben auch genderqueere und non-binäre Teilnehmende.
Nice!
Und es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern oder sexuellen Orientierungen. Also es zeigt sich wirklich so, dass die Auswirkung vom Bindungsstil unabhängig von all diesen Faktoren ist. Es ist wirklich etwas mega Individuelles, was so im Mensch angelegt ist.
Ja, ergibt Sinn. Finde ich auch super, dass es in der Studie nachgewiesen wurde.
Ja, wo ich das auch oftmals gelesen, weißt, dass das wie der Bindungstheorie wie so ein bisschen vorgeworfen wird, ach, das ist ein Hetero-Thema.
Hetero und binäres Thema.
Und no, it isn't.
Super.
Jetzt widmen wir uns mal dem Thema Orgasmus vortäuschen. Und da habe ich eine Studie.
Damit kenne ich mich nicht aus, Caro.
Ja, da kannst du nichts dazu sagen, gell? Und da habe ich eine Studie aus dem Jahr 2018 gefunden. Und die hat untersucht, wie Bindungsstile, also insbesondere Bindungsangst und Bindungsvermeidung, die Motivation von Frauen beeinflusst, Orgasmen vorzutäuschen.
Ja. Ja.
Ja. Und da haben insgesamt 348 Frauen teilgenommen, im Alter zwischen 18 bis 59. Und sie hat auch verschiedene sexuelle Orientierungen gehabt und verschiedene Beziehungsstatus. Was ist jetzt die Guess? Wie könnten Bindungsstile beim Orgasmus vortäuschen eine Rolle spielen?
Ich weiß, dass viele andere Facetten auch mit reinspielen. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass es eine signifikante Korrelation gab zwischen Bindungsstil und ob jemand einen Orgasmus vortäuscht. Und ich würde mich aus dem Fenster lehnen und nochmals in dieser Folge und behaupten, dass die, die sicher gebunden sind, eher auch in einer sexuellen Interaktion sagen, hey, ich kann gerade nicht kommen und es ist dann total okay und man macht dann was anderes oder man hört auf und die Beteiligten sind zufrieden, wenn sie sicher gebunden sind. Und dass Menschen, die eher ängstlich oder ja vermeidend und so weiter gebunden sind, dass die einen viel höheren Drive haben, einen Orgasmus vorzutäuschen, weil sie vielleicht auch die Story verfolgen, wenn ich einen Orgasmus hatte, dann ist der Sex erfolgreich gewesen. Deshalb haben wir eine tiefe Verbindung, Orgasmus ist Verbindung, da, da, da. All that jazz. Genau, das wäre meine Vermutung.
Ja, also es ist nicht gar nicht mal so eine schlechte Antwort. Es erstaunt mich immer wieder.
Was heißt, also entschuldige bitte, was heißt jetzt gar nicht so eine schlechte Antwort?
Es fehlen noch ein paar Komponenten.
Du kleiner Frechdachs, immerhin komme ich hier völlig unvorbereitet. Dafür habe ich heute ganz schön
abgeliefert, muss man sagen.
En point, mein Filet Mignon des Ratens gebraten.
Ich bin stolz auf den.
Aber ich bin jetzt, Jokes aside, ich möchte jetzt natürlich schon gern wissen, was sind die tatsächlichen Antworten?
Also die Studie sagt, dass vor allem die Motivation eine andere ist fürs Vortäuschen. Also Frauen mit höherer Bindungsangst neigen dazu, eben Sex zu haben, emotionale Löcher zu suchen und ihre Beziehungen abzusichern. Und es zeigt sich eben auch in dem sexuellen Verhalten wieder, wenn es um Orgasmus vortäuschen geht. Also sie wollen den Partner, Partnerin emotional unterstützen, sie wollen den Selbstwert steigern von ihm oder ihr und sie wollen die Beziehung stabilisieren.
Schau mal, du machst so gut Sex, dass ich sogar komme für dich.
Genau, ganz überspitzt ist es das. Und die Frauen nutzen sexuelle Handlungen und das Vortäuschen von Orgasmen häufig so als Mittel, um eben auch so die Verlustangst wie dort können entgegenzuwirken, weil wenn wir ja Sex haben und ich komme und alles ist so toll, dann bleibst du auch bei mir. Oder? Weil du hast ja dann auch ein gutes Gefühl, wenn du mit mir Sex hast.
Oder, Klammer auf, ich täusche meinen Orgasmus vor, damit ich schnell wieder gehen kann, Klammer zu. Reden wir aber von einem anderen Bindungsstil.
Das ist eben genau der andere Bindungsstil. Das sind die mit Bindungsvermeidung.
Ja.
Die wollen wirklich, dass der Sex so schnell wie möglich dann eigentlich wieder aufhört. Und deshalb tun sie Orgasmen vortäuschen, um eben die sexuelle Begegnung können zu beenden und auch um aus dieser emotionalen Nähe können zu gehen. Also da geht's wirklich darum, so die unangenehmen Gefühle während der sexuellen Aktivität zu vermeiden, sich dort wieder können zu entziehen.
Wie viele Frauen haben denn schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht?
Also laut dieser Studie sind wir bei 75%.
Ja. Sowas hatte ich auch im Kopf. 80 hatte ich im Kopf.
Also es sind nicht wenig. Und abschließen möchte ich mit 3 Tipps, wenn man einen unsicheren Bindungsstil hat, also egal ob ängstlich oder vermeidend und besser mit den Herausforderungen wegklarkommen, die der eigene unsichere Bindungsstil in der Beziehung kann mit sich bringen. Und zwar der erste Tipp wäre Selbstreflexion über Erwartungen. Also es ist wichtig, sich klar zu machen, welche Erwartungen habe ich an meinen Partner, meine Partnerin und an die Beziehung. Und dann so eine bewusste Auseinandersetzung mit diesen Erwartungen zu haben, realistische Maßstäbe zu setzen und besser auch mit emotionalen Triggern umzugehen. Also dort wirklich auch in eine Verantwortung zu gehen. Zweitens ist eigene Bedürfnisse erkennen und kommunizieren. Also Menschen mit unsicherem Bindungsstil sollten ihre Wünsche und Werte ihrer Beziehung erkennen und klar können äußern. Also das ist mein Bedürfnis. Und das fördert gesunde Interaktion und stellt sicher, dass beide PartnerInnen die Bedürfnisse vom anderen können berücksichtigen und kennen. Und das Dritte wäre dann Grenzen setzen, also klare Grenzen definieren und die respektvoll zu kommunizieren. Das stärkt Selbstwertgefühl und schützt vor unangemessenen oder verletzenden Verhaltensweisen, insbesondere in der frühen Phase vom Dating oder in der Beziehung.
Ja.
Und falls das alles zu wenig Unterstützung bietet, ist das natürlich auch ein Thema, das ihr in einer Beratungssitzung bei uns in der Praxis anschauen könnt.
Und jetzt kann ich auch die Frage vom Anfang beantworten.
Mhm.
Ich denke, ich bin sehr sicher mit dir gebunden.
Ah, oh, schön. Das fühlt sich sehr, sehr schön an.
Das ist so, als würde man jemandem sagen, ich liebe dich, und die andere Person sagt so, danke.
Okay, cool. Nein, ich fühle mich auch sehr sicher mit dir, Boden.
Ja, danke schön. Vielen Dank.
Dann würde ich dir Tipps auch als Key Takeaways formulieren. Und würde dich gerne noch fragen, was wir in 2 Wochen anschauen.
Es mag dich ganz doll überraschen, vielleicht auch nicht, wahrscheinlich nicht, aber in unserer nächsten Folge, Folge 27, das ist schon unsere Jubiläumsfolge, dann wird nämlich unser Podcast-Baby 1 Jahr alt, Caro. Dann haben wir uns für 1 Jahr lang alle 2 Wochen über wunderbare Sexthemen unterhalten.
Crazy.
Und ich möchte noch gar nicht zu viel verraten, aber es wird Celebration, es wird Überraschung und es wird intim werden.
Uff, okay. Also ich bin sehr, sehr gespannt. So schön. Die wir zusammen feiern, dann können wir wirklich auch mal zusammen ein bisschen Prosecco trinken.
Ich habe jetzt an Champagner gedacht, aber...
Ja, ja.
Wir können ja mal jeder eine Überraschungsflasche kaltstellen.
Wir schauen.
Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr dürft unseren Podcast natürlich abonnieren bei eurem Lieblingsstreaming-Dienst und bewerten. Wir freuen uns über eine Sternebewertung. Sagt doch weiter, wenn es euch gefallen hat. Gebt uns Feedback. Ihr findet uns bei Instagram oder unter www.zentrum-sexologie.ch. In diesem Sinne, möge die Lust mit dir sein.